Deutschland ist ein gespaltenes Land und das hat auf jeden Fall mit seinen Ureinwohnern zu tun. Wir alle haben uns, wenn wir ganz ehrlich sind, eingerichtet. Wir versuchen zu überleben, aber das hat ja mit Leben relativ wenig zu tun. Wir versuchen Konflikte, die wir in uns spüren, nach außen zu tragen und im Außen zu lösen, was nicht funktioniert. Das weiß auch jeder. Wir müssen zurück an die Quelle. Wo hat die Spaltung stattgefunden? Es hat mit unserer Jugend zu tun, mit unserer frühen Kindheit. Das gespaltene Land ist der Titel dieses Buches von Hans-Joachim Maas. 40 Jahre lang hat dieser Mann als Psychotherapeut gearbeitet. Er ist jetzt mein nächster Gast und er wird uns helfen, die Spaltung in Deutschland zu überwinden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Hans-Joachim Maas, guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Maas, bevor wir auf Ihr Buch kommen, Das gespaltene Land, ein Psychogramm, die erste Frage, die mit dem Buch zu tun hat, obwohl es im Buch nicht behandelt wird, das Buch ist vor der Corona-Krise entstanden. Hätten Sie sich vorstellen können, dass die Menschen in dieser Art Bereitschaft zum Gehorsam haben, wie wir in der Corona-Zeit sich eine Gesichtsmaske ins Gesicht packen, sich gegenseitig überwachen, denunzieren und das alles so widerspruchslos mitmachen?
Niemals. Also das gehört zu meinen Überzeugungen, dass das kann nicht wiederkommen, was wir in Deutschland kennen, dieser Gehorsam, dieses Mitläuferverhalten, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Also in meinem beruflichen Leben habe ich tausende Menschen kennengelernt, Sie, so wie Sie und ich und so, eigentlich unauffällig in ihrer Lebenseinstellung und Haltung. Und wenn sie aber in einer Not sind, in einer inneren Krise sind, und wenn man daran arbeitet, merkt man, dass sie in sich jede Menge Sehnsucht, unerfüllte Sehnsucht tragen. Und das ist ein Grund, sich gerne abhängig zu machen von Menschen oder von Leuten, von Situationen, die den Anschein erwecken, man könnte gerettet werden. Und sie tragen vor allen Dingen sehr viel Wut, Hass in sich, immer unter der sozialen Maske. Ich bin freundlich, ich bin anständig, ich bin tüchtig. Und das hat etwas mit ihrer Lebensgeschichte zu tun, dies aber verborgen. Und erst in einer individuellen Lebenskrise oder in einer Gesellschaftskrise bricht das wieder durch. Und wenn man jetzt diesen Gehorsam sieht, der mich wirklich erschreckt, hat man den Eindruck, sehr viele Menschen sind abhängig. Also wenn man in dieser Welt etwas verändern wollte, ist die Erfindung eines Virus die genialste Möglichkeit. Ich will nicht sagen, dass das erfunden ist, es existiert. Ja, aber man hat gemerkt, wenn man den Menschen Angst macht, wenn man sie einschüchtert, geben sie plötzlich alle ihre bisherigen Erfolge und Errungenschaften und Haltungen gerne auf. Also es wird eine Grundangst von uns Menschen berührt. Die Angst, man könnte schwer krank werden, man könnte sogar vorzeitig sterben. Und das macht die Menschen offensichtlich so unsicher und so abhängig, dass sie also ihre Freiheit, ihre individuellen Lebensmöglichkeiten gerne aufgeben. Das sagt mir aber, dass sehr viele Menschen sehr unsicher sind und eigentlich sehr abhängig sind, was sie aber meistens gar nicht wissen oder nicht mehr wissen wollten, weil sie scheinbar zurechtgekommen sind in ihrem bisherigen Leben. Und mit dieser Krise wird es deutlich.
Ich möchte Sie zitieren. Die Krise einer Gesellschaft wird in ihrer Spaltung sichtbar. Wir befinden uns in einem gespaltenen Land und zwar nicht erst durch Corona. Also die einen, die Maßnahmen für okay halten, die anderen, die sie verstärkt wollten und Dritte sagen, vollkommen überzogen, sondern seit der Finanzkrise 2015 Grenzöffnung, aber auch das erlernte Doppelsprech hat für mich mit dem 11. September begonnen. Ja. Dinge, die man sieht, nicht fragen zu dürfen, weil man weiß, man fällt raus. Ich möchte da nochmal auf die Angst kommen. Würden Sie mir recht geben, wenn ich sage, Man hat natürlich Angst vor einem imaginären Bösen. Das ist ein Virus, den man nicht sehen kann. Und der Tod ist eine Konfrontation, der in unserer Gesellschaft stark verdrängt wird. Aber vor allem die Angst, die noch größer sein könnte, nicht dazuzugehören. Also alles zu tun, um dazuzugehören. Und diese Krise vielleicht als etwas zu empfinden, endlich können wir mal was gemeinsam machen.
Also ist richtig. Es ist ein Bedrohungsgefühl, eine äußere Bedrohung. Also da ist eine Gefahr, ein Virus, eine Infektionsgefahr. Und wenn das so heftig wirkt, muss man davon ausgehen, dass sehr viele Menschen Bedrohungserfahrung in sich tragen. Das wissen sie oft gar nicht mehr. Es hat damit zu tun, wie bin ich als Kind schon ganz von Anfang an angenommen, gewollt oder bedroht worden. Bedroht, du bist nicht richtig, kommst nicht zur rechten Zeit, du bist nicht im richtigen Geschlecht und so weiter.
Du bist immer auf dem Prüfstand.
Immer auf dem Prüfstand, ja. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann eben die Abhängigkeit, wenn ich die Erfahrung mache, ich bin nicht so geliebt worden, so verstanden worden, so bestätigt worden, wie ich das eigentlich brauche, sondern von Anfang an Eltern, später Schule, die mir vorschreiben oder mir sagen, so und so hast du zu sein und wenn du so bist, bist du gut und wenn du anders bist, bist du nicht gut. Das führt eben dazu, dass diese Menschen gar nicht lernen und wenn ich diese Menschen, sondern zähle ich mich immer auch dazu, oder die Mehrheit, nicht gelernt zu haben, was ist denn für mich wirklich stimmig? Was ist das, was ich wirklich will und nicht das, was ich soll und muss? Und wenn es halbwegs gut geht, dann sucht man so seine Möglichkeiten. Ich sage immer, jeder findet so seine private Logik für sein Leben, erklärt sich das Leben und in einer äußeren Demokratie, die wirklich noch Meinungsfreiheit garantiert und die Pluralität zulässt.
Und wünscht,
dann geht das auch gut. Dann kann man sagen, jeder Einzelne hat seine Privatlogik. Das sind also Millionen Privatlogiken. Die können ganz verrückt sein, ganz gestört sein, aber sie gleichen sich aus durch die Fülle, die Vielzahl, die Pluralität. Und wenn das aber verloren geht, wenn also etwas, wenn die Meinungsfreiheit eingeengt wird, durch eine Krise der Gesellschaft, wenn zunehmend gefordert wird, was man tun soll oder lassen soll, dann fällt diese ausgleichende Möglichkeit der Privatlogiken in sich zusammen. Es wirkt nicht mehr. Und das heißt, dass der Einzelne, der jetzt gerade sich noch irgendwie in diesem Leben mit seinen Privatmöglichkeiten, persönlichen Möglichkeiten zurechtgefunden hat, verliert diese Chance, weil die Gesellschaft sich einengt auf bestimmte Normen und Ziele, also politische Korrektheit, der Mainstream, der dann bestimmt. Und das ist sozusagen die kritische Situation, dass jetzt alles, was der Mensch gemacht hat, kompensierend, ablenkend von seiner Entfremdung, das wirkt nicht mehr. Also der Mensch steht wieder im Grunde genommen nackt mit seinen frühen ungelösten Problemen da. Mhm. Und das ist die Situation, die wir psychologisch gesehen dann, wo es eine Spaltung gibt. Spaltung ist immer ein primitiver seelischer oder psychosozialer Vorgang. Etwa in dem Sinne schwarz-weiß, gut-böse, richtig-falsch. Also es fallen
Ost-West.
Dann Ost-West, ja, Stadt-Land, Mann-Frau. Ja, es fallen dann die Zwischentöne weg, mit denen man sich sonst immer, ach, das gibt's auch und das gibt's auch. Und man versucht nun in diesem Spaltungsvorgang sich zu retten. Also meistens dann, ich bin der Gute oder ich schlage mich auf die Seite der Guten, suche Menschen, wo ich denke, das sind jetzt die Guten, dann sind alle anderen böse und schlecht.
Oder wenn die Medien mir eine Vorgabe machen, was die Guten sind, indem sie die Bösen, dann gehe ich nicht zu den Bösen, bin ich automatisch bei den Guten, auch wenn ich da gar nicht bin. Genau, ich gehe nicht zu den Guten, aber ich bleibe bei den Bösen weg, bin ich automatisch bei den Guten.
Genau so ist es. Ja. Und das ist dann die Gefahr oder, wenn man so will, auch die Symptomatik für die Gesellschaftskrise, dass es eben den Austausch, den Diskurs nicht mehr gibt, die Freiheit, so oder anders zu denken, dass man bereit wäre, wenn ich eine Meinung habe, könnte die ja auch einseitig sein, begrenzt sein, falsch sein.
Ist sie immer.
Ist sie immer. Und wenn ein anderer eine andere Meinung hat, dasselbe. Ja, das,
perspektivisch.
Es gibt nie die einzige Wahrheit. Ja. Aber in zugespitzter gesellschaftlicher Situation sieht es dann so aus. Also ich bin dann nur richtig oder nur falsch und der andere ebenso nur gut oder nur böse. Und damit ist im Grunde genommen die Demokratie zu Ende, weil die Demokratie lebt im Grunde genommen von dem Austausch, eben von dem ich könnte auch falsch liegen, der andere könnte auch recht haben.
Also lebt Demokratie auch von den Millionen Widersprüchen, die in sich eine Wahrheit haben.
Genau. Es sei denn, also ich unterscheide hier zwischen einer äußeren Demokratie, die wir haben oder gerade noch haben, und einer innerseelischen Demokratie, die wir nicht haben. Das ist etwas, was ich am meisten kritisiere, dass wir aus unserer Geschichte nicht wirklich etwas gelernt haben. Wir haben äußere Veränderungen getroffen, aber nicht die innerseelische Beteiligung an einem, zum Beispiel an einer pathologischen Gesellschaftsentwicklung. Da denken die meisten dann immer, naja, das sind halt die Nazis, die Nationalsozialisten, die Kommunisten oder die Narzissten oder sowas, ohne zu erkennen, dass sie ja beteiligt sind, dass sie Mitläufer, Mittäter sind und nicht.
Zumindest sind sie Zeugen und das bereitet ihnen Schmerzen, aber genau. Findet ein Verdrängungsmechanismus statt und der belastet, vergiftet.
Ja, genau.
Also er beschämt.
Ja. Ein Demokrat in dem Sinne könnte nur der sein, der von sich weiß, so bin ich, das sind meine Möglichkeiten und das sind meine Grenzen. Das bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und diese Freiheit ist für viele Menschen verloren gegangen, weil sie so nicht behandelt worden sind in ihrer Entwicklung. Diese Beziehungsfreiheit haben sie nicht genießen können und sind also festgelegt worden. Und dann geschieht genau das, dass ich mich auf irgendeine Weise für mich orientiert habe, so ist es jetzt richtig, dann ist jeder andere, jeder Andersdenkende eine Bedrohung, weil der andere, der sich anders verhält, etwas anders denkt, in mir ja etwas aktivieren könnte, beleben könnte, was ich bei mir gerade nicht wahrhaben will, was ich mühevoll unterdrückt habe. Also all das, was mir selber peinlich ist, lächerlich ist, wo ich mich schäme oder wo ich begrenzt bin, wo ich weiß, da bin ich nicht gut genug. Ja, das könnte mir der andere spiegeln. Und deshalb muss der Andersdenkende bekämpft werden, weil er mich in meiner einseitigen Entfremdung spiegeln und erkennen könnte.
Und das ins Bewusstsein hebt.
Genau. Na, und das ist die Veränderung in einer Gesellschaft. Wenn also diese Pluralität, die millionenfachen Privatlogiken sich nicht mehr irgendwie ausgleichen und ergänzen, sondern es einen zunehmenden Mainstream gibt, dann entsteht diese Spaltung. In dem Sinne, dann wird die Gesellschaftskrise versucht, dadurch zu retten, dass die einen sagen, wir sind jetzt die, die auf der richtigen Spur sind. Was wir sagen und tun, das ist einzig richtig und alle anderen sind falsch oder sind böse. Und genau diese Situation, in der befinden wir uns mittendrin, das ist sehr, also sehr schwer auszuhalten, aber auch sehr gefährlich, ja, weil dann tatsächlich es keine Freiheit mehr gibt, nachzuschauen, wie ist denn meine Position wirklich begründet.
Also, Sie beschreiben im Buch auch, dass es zu einem Menschen kommt, der schweigende Mensch, der das alles in sich hineinfrisst. Man hört, wenn man mit Ihnen spricht, nicht nur jahrzehntelange Berufserfahrung, sondern man hört auch einen wahnsinnig schönen Dialekt. Ich finde ihn toll. Sie sind Ostdeutscher, sind also im Osten Deutschlands geboren und groß geworden. Und Sie schreiben im Buch, Ostdeutsche sind wie Scouts in der deutschen Krise, die Avantgarde mit geschichtlicher Umsturzerfahrung, nenne ich das mal. Warum ist der Ostdeutsche für das, was sich im Moment abspielt, sensibler? Weil da kommt ja viel Krawall aus dem Osten, hört man. Da ist Pegida und AfD-Hochburgen, was ja gar nicht stimmt. Gibt es woanders auch. Aber warum ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist im Osten stärker, sage ich erstmal, als in Baden-Württemberg oder in Hamburg?
Ja, das ist eine ganz einfache Erklärung. Also die DDR-Geschichte, wenn man sie psychosozial nimmt, war eine erneute Unterwerfung, ein repressiver Staat, der genau das verlangt hat, was ich gerade angedeutet habe, nur wenn du dich so und so verhältst, bist du ein guter Bürger, bist du von uns gewollt. Also eine ideologisierte, moralisierende Ausrichtung. So. Wer zurechtkommen wollte, musste mehr oder weniger sich unterwerfen, musste sich anpassen. Und da war die Spaltung auch schon, also die Karrieristen, die dann alles hundertprozentig befolgt haben und dann die nur ein bisschen, damit sie noch ihre Arbeit gut machen konnten, und die Gruppe, der die gesagt hat, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, also auch da die Spaltung. Das heißt, dieses System hat sehr stark Erfahrung gemacht, wie es ist mit Anpassung, mit Unterwerfung, mit politischer Heuchelei, mit
Doppelsprech,
mit eben der moralisierenden oder ideologisierenden Unterwerfung. Was, du bist nicht für uns, dann bist du auch nicht für den Frieden oder für den Sozialismus und so weiter. Das heißt, DDR-Menschen sind bis oben angefüllt mit solchen Erfahrungen von Lüge, Heuchelei, Unterdrückung, Einengung der Meinungsfreiheit. So. Und mit der Wende haben viele, ich zähle mich auch dazu, gehofft, es wird jetzt wirklich alles besser. Ja, also unser Bild, mein Bild vom Westen war ziemlich idealisiert. Und bis ich also merkte, dass die Meinungsfreiheit eine ganz andere Einengung hat, die sich ja jetzt wieder zuspitzt. Also die Meinungsfreiheit kann zum Beispiel am Arbeitsplatz sehr schnell zu Ende sein. Ne? Also wenn man sich bewirbt, muss man was hermachen, muss man einen Schein erwecken, damit man eine Chance hat und so weiter. Es gibt also eine andere Form der Einengung, der Anpassungsdruck und so weiter.
Also der Zwang, einer vorgegebenen Freiheit zu genügen.
Ja, ja. Und im Laufe dieser 30 Jahre jetzt nehmen die Ostdeutschen eben wahr, meine Güte, das kennen wir doch alles schon. Das haben wir doch alles schon mal erlebt. Da haben wir uns doch irgendwie durchwurschteln müssen, wie wir da zurechtkommen, dass wir plötzlich nicht mehr alles sagen können, oder man kann noch alles sagen, aber es hat entsprechende Konsequenzen. Ja, man wird dann angefeindet, ausgegrenzt oder
Rufmord.
Ja, oder verliert die Arbeit oder zumindest die Karrierechancen und so weiter. Also die Antwort auf Ihre Frage ist die, dass in den meisten Ostdeutschen diese Erfahrung von Repression, von politischer Einengung, politischer Korrektheit, als nicht mehr als eine Hilfe, sich zurechtzufinden, sondern als ein Unterdrückungsmechanismus. Das ist in allen Ostdeutschen mehr oder weniger da und wird jetzt wieder aktiviert. So, das ist auch meine Erklärung, dass von den Ostdeutschen jetzt spürbarer wahrgenommen wird, was in dieser Gesellschaft falsch läuft. Wo also eine erneute ideologische und auch ökonomische Einschüchterung und Einengung passiert.
Also die Verlogenheit des Zeitgeistes als die neue Wahrheit, das spüren Sie natürlich stärker, weil es noch nicht so lange her. Oder aber es wurde schlecht überdeckt, weil bei uns im Westen wurde es durch Konsum besser erstickt, sage ich mal. Sie prägen in diesem Buch, und Sie haben das ja auch schon in anderen Büchern getan, immer wieder den Begriff, Krankheitsbild nenne ich das mal, der Normopathie. Können Sie beschreiben, was bedeutet das? Sehr, sehr komplex, aber dass jemand, der neu mit dem Begriff jetzt zu tun hat, versteht, was Sie meinen.
Ist ein Begriff, den ich gefunden habe, der mir eine Erklärung gegeben hat für etwas, was mich von Anfang an meines Lebens beschäftigt hat, Mitläufer. Mitläufer im Nationalsozialismus. Wie konnte es sein, dass eine Mehrheit der Deutschen begeistert den Krieg angenommen hat oder in den Krieg wollte oder bereit war, ein Volk, die Juden, zu verfolgen und zu vernichten. Wie kann das sein? Dann bin ich in der DDR aufgewachsen, habe wieder die Erfahrung gemacht, wie kann das sein, dass eine Mehrheit eine Ideologie von Frieden und Sozialismus übernimmt, die, wenn man dann praktisch das erfährt, eine Lüge ist. Es stimmte nicht. Aber eine große Zahl ist irgendwie davon doch überzeugt. Dann der Wechsel. Wie konnte es sein, dass wirkliche ehemalige Nazis, also wirklich die NSDAP-Mitglieder, in der Bundesrepublik sehr bald Ämter übernommen haben.
80% wurden übernommen.
Ja. Oder in der DDR, wir hatten ja angeblich gar keine Nazis mehr, die waren alle
im Westen.
Im Westen ja. Ja. Oder aber sind eben auch schnell in die Partei SED gegangen und so weiter. Also das hat mich fasziniert als Psychotherapeut. Wie kann das sein, dass ein Mensch von einem Tag zum anderen die Rolle übernimmt, die er gerade noch als feindselig bekämpft hat? Mhm. Ja? Also dieses Wendehals-Syndrom.
Aber vielleicht bleibt er bei seiner Ideallinie, nur dass von außen das alles aussieht.
Die Ideallinie wäre die Anpassung. Immer dem Folge zu leisten, was nun gerade gebraucht und erwartet wird, um halt ungeschoren zu sein. Und das wiederum ist immer wieder mein Bemühen. Wie ist das für diese Menschen in der Kindheit gewesen?
Also damit hat es was zu tun, dass der rote Faden im Buch,
genau,
diese ganze Angepasstheit,
ja,
diese Selbstentfremdung, dieses nach außen tragen, hat etwas mit Hänschen zu tun. Was der verlernen musste, wird Hans nach hinten raus spürbare Probleme bereiten. Es kommt zum privaten Kollaps, und wenn viele Menschen privat kollabieren, kommt es zum gesellschaftlichen Kollaps. Wir müssen auf die Kindheit, auf die frühen Jahre gucken.
Unbedingt. Na, also dieses Mitläufer-Syndrom ist ein Ausdruck früher Abhängigkeit. Also ich habe ja das versucht, die unterschiedlichen mütterlichen und väterlichen Beziehungsqualitäten, die Kinder erfahren, zu differenzieren. Und da passt zum Beispiel das, was ich Muttervergiftung nenne. Das heißt, eine Mutter akzeptiert ihr Kind und bestätigt ihr Kind nur, wenn es sich so verhält, wie es der Mutter gefällt. Und das heißt, für diesen Menschen ist von Anfang an, ist er nicht ermutigt, sich selbst zu entdecken, zu verstehen, zu entwickeln, sondern wird orientiert nach außen, anfangs eben auf die Mutter, abzuspüren, was das Kind tun kann, damit es der Mutter gefällt.
Also Liebe ist an Bedingungen geknüpft, und da wir alle soziale Wesen sind, ist das ein bedrohender Zustand, den wir lösen, wenn wir überleben wollen. Das heißt, wir überleben dann, aber wir leben nicht.
Richtig, richtig. Ne? Und man passt sich dann den Verhältnissen an, und deshalb kann man, wenn es über Nacht anders kommt, sich den neuen Verhältnissen wieder anpassen. Das hat man eben in der frühen Entwicklung so gelernt, immer zu achten, was muss ich tun, damit ich Gnade oder sogar Bestätigung erfahre. Und das war für mich die Erklärung dann für also dieses Anpassungssyndrom.
Also dass Menschen das tun, was sie in der frühesten Jugend als Überlebensstrategie gelernt haben. Ich werde da gleich noch mal drauf kommen, weil sie haben verschiedene Menschentypen, nenne ich die jetzt mal, beschrieben. Sehr umfangreich. Der bedrohte Mensch, der Besetzte, der Ungeliebte, der Abhängige, der Gehemmte, der Erpresste, der Vernachlässigte, der Überforderte. Mich interessieren vor allem zwei, nämlich der Abhängige und der Erpresste. Der Abhängige ist der perfekte Mitläufer, den Sie gerade schon ein bisschen beschrieben haben, sind Menschen, die alles machen, was man von ihnen erwartet, um nur dazu zu gehören. Und dann der Erpresste, der macht eine Riesenkarriere in Politik und ist der Mann, der für die Pflichterfüllung da ist. Ich möchte hier mal, für mich ist exemplarisch, als ich Erpresste gelesen habe, sah ich automatisch Frau von der Leyen.
Ja.
Aber die kann ja auch nichts dafür, letztendlich. Ja. Ist ja auch Opfer. Ja.
Das ist richtig. Man muss das so verstehen. Als Kind ist man Opfer. Nämlich so, wie man von den Eltern, und die Eltern sind Vertreter dann der gesellschaftlichen Werte, wie man
geformt wird.
Behandelt, geformt wird. Und dann, Sie haben das gerade aufgezählt, man ist bedroht, erpresst oder gehemmt oder abhängig und so weiter. So. Und wenn man daraus sein Leben gestaltet, also um zu überleben, dann hat man das Gefühl, na, jetzt komme ich ganz gut zurecht. Aber wenn diese Bestätigung dieser Anpassung in Frage gerät, dann gerät also auch dieser Kompensationsversuch in Frage, und dann passt man sich wieder den neuen Verhältnissen an, und damit wird man zum Täter. Also ja, man hat das integriert, wie man sein soll, versucht dann das so zu leben und gibt es damit weiter, gibt die eigentliche Störung weiter. Also der Abhängige wird dann einer sein, der sich neuen Verhältnissen genauso wieder unterordnet und einfügt und macht sich damit schuldig, wird zum Täter von gestörten Verhältnissen. Er macht dann eben etwas mit, was jetzt gefordert wird. Und wenn das am Ende verbrecherisch ist, ja, wird er als Abhängiger zum Täter eben einer Gesellschaftsentwicklung.
Aus der Sicht des Psychoanalytikers ist das logisch, weil er versucht, Synchronität herzustellen, um nicht aus dem System zu fallen. Er will ja nicht Sand im Getriebe werden, dann wird er ja zerlegt. Um das zu erkennen, habe ich mir den Satz aufgeschrieben, der mir einfiel, als ich ihr Buch las, immer nachts übrigens. Wer aufhören will, muss, also mit diesem Verhalten, wer aufhören will, muss zuhören. Muss er vor allem sich zuhören? Muss er was mit ihm ganz, muss er seine eigenen Motive hinterfragen?
Ja, aber das ist sehr schwierig.
Da brauche ich den anderen.
Ja, wir sind so getrimmt, würde ich mal so sagen, dass wir uns selber immer was vormachen. Also wir erklären uns dann etwas so, wie wir es brauchen. Wir lesen oder hören etwas so, wie es in unser Weltbild passt.
Also wir wollen vor uns selbst immer, sage ich mal, ethisch elegant erscheinen.
Ja. Und deshalb brauche ich zwingend den Austausch. Deshalb hat das was mit Sprechen und Hören zu tun. Wir hören ja auch nicht mehr wirklich. Also man hört immer nur das, was man hören will oder hören kann. Alles, was abweicht oder mich bedroht in meiner Abwehr, wird ängstlich gemieden. Das hört man, nimmt man nicht wahr. Kann man ganz leicht ausprobieren. Ich spreche ein paar Sätze, sind 10 Leute da und dann frage ich, was haben Sie gehört? Dann wird jeder was anderes gehört haben. So ist Zuhören für uns eine grundlegende Voraussetzung. Erstmal, ich spreche und der andere sagt dann erstmal, ich habe verstanden das und das. Und dann kann ich sagen, ja, du hast mich gut verstanden. Oder Moment mal, nein, das war doch anders gemeint. Ja? Mhm. Und auf diese Weise lernt man einmal sich selber besser zu verstehen, weil man gespiegelt wird oder kritisch angefragt wird. Und der Zuhörer fängt auch an, sich selber besser zu verstehen, weil er jetzt ja auch Gehörtes annehmen muss, auch wenn es ihm nicht gefällt. Er muss bemüht sein, es zu verstehen. Mhm. Das ist sozusagen die Basisübung für Demokratie.
Also hier saß neulich Bodo Schiffmann und der hat mir etwas gesagt, was es wohl bei einem Indianerstamm gegeben haben soll. Diesen Talking Stick.
Ja, wunderbar.
Das fand ich echt gut. Also, dass jemand etwas sagt und bevor der Nächste das Wort ergreift, muss er erstmal wiederholen, was der vor ihm gesagt hat, um zu gucken, ob es richtig verstanden wurde. Und ich glaube, da lernt man eine Menge.
Ja.
Ich glaube, das ist total interessant. Ja. Ist so etwas eine Methode auch in Ihrer Praxis? Macht man
unbedingt.
Das?
Unbedingt. Ja, wir nennen das aktives Zuhören. Der Talking Stick ist aktives Zuhören. Also, wenn man mit einer Gruppe von Menschen arbeitet, ist das eine Grundübung erstmal, dass man, also einer spricht und dann müssen die anderen erstmal sagen, was habe ich verstanden. Und dann gibt es große Abweichungen und derjenige, der gesprochen hat, sagt dann nein oder ja, das ist so und so gemeint, das ist falsch verstanden. So, und wenn man das eine Weile übt, gewinnt man tatsächlich mehr Freiraum zu hören, was man sonst eher überhört. Mhm. Ja? Und das, was man nicht gerne hört oder überhört oder gar nicht wahrnimmt, ist ja das eigentliche Material, mit dem wir arbeiten. Mit dem, was man gerne hört, kann man nichts anfangen. Das gehört dann in die,
kennt man schon.
Ja, in die Privatlogik, ja, der eigenen einseitigen oder entfremdeten Welterklärung. Und dort beginnt es, wenn ich etwas jetzt wahrnehme, macht mir Angst, oder das verstehe ich gar nicht, oder das kann doch gar nicht wahr sein. Dort beginnt die Auseinandersetzung mit den seelischen Inhalten, die bis dahin verborgen geblieben sind oder eben nicht wahrgenommen werden wollten.
Vielleicht lernt aber auch derjenige, der etwas gesagt hat, wie es beim anderen ankommt.
Ja.
Das ist schon zweimal jetzt falsch verstanden worden.
Ja.
Ich denke immer, das würde richtig verstanden, aber vielleicht bin ich der Hersteller von Missverständnissen, weil die Art, wie ich es sage, bei den meisten Menschen vielleicht in einem anderen Kulturkreis so ankommt. Kann man auch was lernen. Wenn wir uns über unser Land unterhalten, das gespaltene Land, wird es Menschen geben, die sagen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, das läuft doch super, wir haben doch alles ganz toll hinbekommen, und zwar bei jeder Krise haben wir Glück, dass wir es, wie wir es bei uns gemacht haben, sind wir super raus, guck mal nach dort, wie gut wir dastehen. Wir leben offensichtlich in unterschiedlichen Realitäten. Können Sie mir sagen, was das ist eigentlich, Gegenwart?
Also weshalb das so ist, dass die Menschen davon ausgehen, dass es doch eigentlich ganz gut ist?
Nein, dass wir scheinen ja in unterschiedlichen, wir nehmen das ja unterschiedlich wahr.
Ja,
wir sprechen aber von der Gegenwart, die scheint ja dann doch unterschiedlich zu sein.
Naja.
Was ist das denn überhaupt, die Gegenwart?
Das ist das, was ich mit der Privatlogik schon versucht habe zu benennen. Die Gegenwart ist immer das, was der Mensch im Moment wagt oder in der Lage ist, für sich anzunehmen, für sich zu hören, eine Meinung sich zu bilden, die immer einen spezifischen Filter hat. Der spezifische Filter ist der eben, der mit der eigenen Entwicklung und mit der Entfremdung zu tun hat. Also kann man immer wieder sagen, die Gegenwart in dem Sinne gibt es gar nicht für den Einzelnen, sondern jeder hat seine ganz individuelle Gegenwart. Und das wäre zum Beispiel auch wieder eine Grundlage, einen Menschen zu, so wie ist jetzt deine Gegenwart im Sinne, was erlebst du jetzt, was empfindest du, wie geht es dir gerade? Ja, und wenn das einer hört und der wundert sich, wenn er sagt, ich fühle mich jetzt ganz unwohl, mir ist jetzt ängstlich oder so, sagt ein anderer, wieso, bei mir gar nicht, ja, dann beginnt der Austausch, nämlich, wieso ist der eine gerade ängstlich und der andere in derselben Situation, in derselben gegenwärtigen Situation gerade nicht.
Also der eine trägt eine Maske und vermummt sich und der andere nimmt sie ab und lacht auch noch. Wie kann das sein?
Ja.
Eine vollkommen unterschiedliche Einschätzung einer Situation.
Das hat etwas mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Also könnt ihr mir leicht vorstellen, jemand, der freiwillig oder gerne eine Maske trägt, ist ein Mensch, der sich eben gerne maskiert oder sich verbirgt, sich das Maul stopfen lässt, also gar nicht in die Verlegenheit kommt, sein Gesicht wirklich zu zeigen, seine Mimik, seine Gestik und so weiter.
Der empfindet vielleicht die Maske sogar als angenehm. Endlich kann er abtauchen.
Genau so ist
es. Man kann ihm nicht mehr ins Gesicht sehen. Seine Mimik ist nicht mehr ablesbar, vielleicht auch seine Nicht-Mimik.
Genau so ist es. Und andere, die das ganz unangenehm empfinden, sind eben Menschen, die den Ausdruck brauchen, die Mimik brauchen, das Gespräch mit den Lippen brauchen. Man kann es auch so sagen, jeder, der sagt, das ist für mich so und so und so, ist niemals alleine an einer objektiven Wahrheit oder Realität, sondern trägt immer seine ganz subjektive Lebensgeschichte hinein. Und das ist ja auch überhaupt für die Gesellschaft, für die Politik ganz wichtig, wenn also ein Politiker sagt, das und das ist jetzt richtig und anderen sind falsch, müsste er eigentlich immer sagen, weil ich in meinem Leben das so und so erlebt habe oder für richtig finde. Also jede politische Position kann niemals eine objektive einen objektiven Gehalt haben, sondern ist immer subjektiv geprägt von der Lebensgeschichte, von den Interessen desjenigen, der das so ausspricht. Und das Tragische daran ist, oder auch das Gefährliche, dass man das oft gar nicht weiß. Man ist überzeugt von einer Position, die man dann von sich gibt und weiß gar nicht, dass das die Folge einer Entfremdung, einer einseitigen Entwicklung ist. Deshalb wird der politische Gegner dann oft auch so als Gefahr wahrgenommen, weil der eben vielleicht gerade was anderes aus einer anderen Lebenserfahrung und Entwicklung vertritt, was meine Position in Frage stellt.
Das, was Sie gerade beschreiben, ist auch die große Leistung dieses Buches, dass man, egal welche Position man hat und welches Motiv man hat, dass man die grundsätzliche Frage, warum man das, was man tut, da gerade tut. Würden Sie sagen, dass das Buch, was Sie jetzt hier geschrieben haben, Ihr aktuelles Buch, Das gespaltene Land, auch das Resultat ist, von 40 Jahren sich nicht nur mit den inneren Konflikten von Menschen zu beschäftigen, sondern auch mit den eigenen Konflikten? Oder anders gefragt, Sie machen auf mich, positiv gesehen, immer den Eindruck eines Getriebenen. Hat das auch damit zu tun, weil Sie ein Vertriebener sind?
Ja, also wenn ich über solche Sachen schreibe, schreibe ich immer über mich auch. Ja, also ich bin auch ein Betroffener, ein Abhängiger, ein Narzisstischer, ein Gehemmter.
Sie haben ja Entwurzelung erfahren. Ist das
ja, für mich, ist nein, das nein, ich will nur sagen, ja, zu meinem Verständnis auch persönlich, aber auch beruflich gehört, nicht du bist so, sondern das ist auch mein Anteil und nur dann kann ich anfangen, den anderen zu verstehen, wenn ich das bei mir auch erkenne und ich beruflich muss ich gelernt haben, damit umzugehen, zu regulieren, zu kontrollieren und so weiter. Und ein Getriebener, ich denke, ich bin Arzt geworden, ich bin Psychotherapeut geworden, um das, was mir an Entfremdung zugemutet worden ist, also politisch, gesellschaftlich, 43 geboren, in der DDR aufgewachsen, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, weil ich es besser verstehen wollte.
Aber Sie haben sehr früh Flucht erlebt. Das war doch ein traumatisches Erlebnis. Aus Ihrer heutigen Sicht muss das eins gewesen sein.
Ja, natürlich.
Und hat dazu geführt, dass Sie am Ende auch solche Bücher schreiben.
Ja, genau. Also Sie fragen ja oder sagen, ich nicht auch ein Getriebener bin. Ja, ich bin ein Vertriebener und auch ein Getriebener. In dem Sinne, ich möchte das, was ich über Jahrzehnte in meinem Leben privat und beruflich erfahren habe, weitergeben, als Diskussionsgrundlage weitergeben, weil ich der Überzeugung bin, wir sind alles irgendwie Vertriebene, also Vertriebene aus dem Paradies der Liebe oder elterlicher, guter Begleitung und haben dann eben unsere Privatlogiken entwickelt, wie wir unser Leben gestalten. Und das ist immer einseitig, ist immer eine Entfremdung. Und daran werden wir eben auch krank oder Leidende. Und im schlimmsten Fall dann beteiligen wir uns wieder an einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung, einer Normopathie. Also, dass wir etwas für normal halten, was aber eigentlich krank ist, pathisch ist, und aber deshalb für normal halten, weil die Mehrheit dann in eine gleiche, falsche, einseitige Richtung
trägt. Wir orientieren unser Verhalten an dem, ob es die anderen auch tun, aber dadurch wird es auf gar keinen Fall richtiger. Es kann richtig sein,
muss aber nicht. Es scheint dann nur so. Es scheint nur.
Lassen Sie uns über diesen ganz wesentlichen Punkt sprechen, um uns vielleicht auch als Bevölkerung zu verstehen, aber das gilt natürlich auch für andere Völker. Die Last der Generation, Kriege erlebt zu haben und dann einfach, sage ich, entnazifiziert zu werden, aber ohne, dass das geschieht nur im Äußeren. Ich lege dann Schwur ab, ich sage das nicht mehr. Aber ich bin ja als junger Mensch extrem verbogen worden. Ich bin mitmarschiert, ich habe das getan, das beschämt mich natürlich. Dann komme ich in ein anderes System, da werde ich dann wieder neu verbogen. Aber das aus grundsätzlich verbogen worden zu sein, also nicht ich zu sein, sondern im Außen zu leben, das kann man das überhaupt reparieren? Oder muss man zumindest erkennen, dass es dort Reparaturbedarf gibt, auch wenn man das vielleicht in einem Leben gar nicht hinbekommt, um, sage ich mal, jetzt haben wir die Chance, dass wir sagen können, vielleicht ist es die dritte Generation, die sagen kann, ich habe keinen Krieg aktiv erlebt, um das auch in die nächste Generation zu bringen, weil was ich im Moment hier erlebe, ist ja die Vorform vom Bürgerkrieg.
Ja, also das ist ein Thema, das mich also genauso mein ganzes Leben lang umtreibt. Also was ist eigentlich Entnazifizierung? Oder wie überwinden wir das, was wir im Sozialismus gelernt haben? Oder wie überwinden wir in einer narzisstischen Gesellschaft das?
Den Neokapitalismus.
Genau. Also, und da bin ich mittlerweile sicher mit meiner Erfahrung, das geht eben nicht mit Erklärungen, mit Feierstunden und Versprechen und nie wieder und so etwas.
Oder einfach, jetzt fahren wir alle E-Autos, dann wird schon. Genau. Also nicht mit Technologie.
Also es geht nicht mit Äußerlichkeiten. Und das ist das Problem. Es geht eigentlich nur mit einer inneren, also für mich innerseelischen Entwicklung. Und die würde bedeuten, dass das, was mir beigebracht worden ist, also was mich in meiner Entwicklung eingeschränkt oder in eine einseitige Richtung gebracht hat, also was ich Entfremdung nenne, das müsste ich erkennen. Und wenn ich so etwas erkenne, ist das immer bitter, schmerzlich, empörend. Deshalb ist in meiner Therapie, meinem Therapieverständnis, ist das ja ein zentraler Punkt, Menschen nahezubringen, wie sie und wodurch sie entfremdet wurden, dann fangen sie an, sich zu empören, dann werden sie wütend, dann werden sie traurig, dann müssen sie weinen, seelischer Schmerz. Das ist ein langer Prozess, aber der ist notwendig, um wirklich eine Entfremdung, nennen wir es mal die Entnazifizierung, zu vollziehen, als ein ganz persönlicher Akt, nicht durch einen Gesinnungswandel, sondern durch eine neue Erfahrung meiner innerseelischen Beteiligung oder Einschränkung. Und das ist das, was wir als Erwachsene tun können. Und da ich überzeugt bin, nach allem, was ich weiß, wie die frühe Kindheit den Menschen prägt, wäre das der wichtigste Punkt für die Gesellschaftsentwicklung, darauf zu achten, dass die Kinder besser behandelt werden, also dass sie eine Beziehungserfahrung machen können.
Also mehr Beziehung statt Erziehung.
Mehr Beziehung statt Erziehung. Und Beziehung heißt immer, Eltern zu haben, die in der Lage und bereit sind, das Kind erkennen zu wollen, verstehen zu wollen, zu bestätigen in dem, was das Kind sein kann, aber auch nicht sein kann. Also das gesunde Kind wäre ein Mensch, der eben, ich bin gewollt, ich bin verstanden worden, wie ich bin, ich werde geliebt, ich werde bestätigt und ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Ein solcher Mensch kann Demokrat werden und sein.
Also ein nicht gebrochener Mensch.
Ein nicht gebrochener Mensch. Ja.
Was Sie beschreiben, haben wir oft schon am Tisch gehabt, dass Menschen Identifikation mit Identität verwechseln.
Ja.
Können Sie mal beschreiben, was der Unterschied ist? Das klingt ja so ähnlich phonetisch, ist aber was vollkommen anderes.
Was vollkommen anderes, ja. Na, Identität entsteht aus dem, was ich eben schon mal gesagt habe. Also wenn ein Kind eine solche Beziehung hat, erfährt, dass Eltern das Kind spiegeln, das Kind muss sich ja erstmal selber kennenlernen. Wer bin ich denn eigentlich? Und Eltern, die einen unverzerrten Spiegel, nennen wir es mal so, ihr Kind erkennen, du bist so und aha, das willst du und das kannst du und das nicht, erfährt damit durch diese Beziehungskultur, wenn man so will, eine Identität. Und das heißt, das Kind weiß dann im Laufe der Zeit, so bin ich und das ist in Ordnung. Und das bin ich nicht, das ist auch in Ordnung und das kann ich entwickeln und das kann ich nicht und das passt nicht zu mir.
Also meine Andersartigkeit wird nicht immer negativ bewertet,
genau.
Sondern sie wird wahrgenommen.
Genau.
Manchmal mache ich Menschen stutzig, okay, darauf bekomme ich auch eine Reaktion, dass es vielleicht manchmal besser ist, nicht mit Kuchen immer zu schmeißen, aber ich taxiere mich nicht selbst die ganze Zeit.
Genau, ich weiß, wer ich bin, ich muss mich also nicht ständig beweisen. Hm. Ja? So. Und Menschen, die diese sichernde Identität aus diesen Zusammenhängen nicht erfahren haben, neigen dann zu Identifizierung. Das heißt, Identifizierung ist, sie nehmen etwas an von anderen oder was ihnen angeboten wird. Ja, da sie selbst unsicher geblieben sind, versuchen sie jetzt anderen zu folgen oder andere nachzuahmen oder zu übernehmen, sich zu identifizieren mit etwas, was ihnen angeboten wird, entweder im Verhalten oder in den Personen.
Was Sie gerade ansprechen, fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, mit dem Sie bei diesem Buch auch wieder Wellen schlagen werden. Das kann ich Ihnen schon mal gleich sagen. Sie sprechen ja auch im Buch von einer sogenannten neurotischen Humanität, also ein Agieren nach außen. Ich nenne es die Strategie des Ertragens, die eigenen Defizite, die eigenen, ich bin nicht geliebt worden oder so angenommen worden, wie ich bin. Ich habe mich selbst verbogen, selbst verbiegen lassen. Das muss ich nach außen tragen. Also ich bin jetzt jemand, der ist ja bei Fridays for Future oder aber im Moment ganz aktiv Black Lives Matter. Das ist eine gute Sache, kann man hingehen. Aber was möchte ich eigentlich da kompensieren? Sie sagen ja, viele, die sich für Unterdrückte einsetzen, wollen eigentlich kompensieren, dass sie selbst immer unterdrückt wurden. Hm. Kann man das so pauschal sagen?
Ja, kann man. Also jeder Einzelfall ist dann natürlich anders. Ja.
Das sehen aber die dorthin gehen, nicht so.
Ja, genau, das ist ja gerade das Problem. Ich will es mal am einfachsten, kann ich es von mir selbst oder von meinem Beruf sagen, der Psychotherapeut, der Helfer. Ne? Es ist ja schon seit längerem bekannt, dass es so etwas wie das Helfersyndrom gibt. Und das heißt, man ist Therapeut geworden, man ist zum Helfer geworden, um anderen das anzutun oder zu geben, was man selber nicht erhalten hat. Ja, also benutzt man oder braucht man den anderen, um sich gut zu fühlen, weil man sich nicht wirklich ohne diese Möglichkeit gut fühlt.
Kann es den selbstlosen Arzt geben?
Nee, glaube ich nicht. Nein, also nein, es gibt mehr oder weniger, ja, aber nein, ich... In jedem Beruf tue ich auch etwas, um das Gefühl zu haben, ich tue was Gutes, ich tue was Wichtiges, es ist richtig. Und wovon ich spreche, das ist ein schmaler Grat. Ja? Inwieweit ist das, was ich tue, dann wirklich gut, auch für den Patienten? Und inwieweit ist es auch, tut es mir auch gut? Ja? So, wenn ich einem Menschen wirklich helfe, tut mir das auch gut. Kann ich sagen, ich habe gute Arbeit gemacht. Aber wieder, ist ein schmaler Grat. Es könnte sein,
was ist das beherrschende Motiv?
Es könnte sein, dass der Patient es mir zuliebe jetzt irgendwas mitmacht. Ja? Und damit hat er nicht wirklich etwas gewonnen. Er ist nicht freier, er ist nicht reifer geworden. Also das ist in der Psychotherapie ein großes Thema. In den sonstigen medizinischen Fächern mag es anders sein, aber es ist auch immer eine Frage, wie hilft ein Arzt dem Menschen, sich besser zu verstehen, sein Verhalten zu ändern, oder aber beruhigt er nur eine Symptomatik mit Medikamenten zum Beispiel und der Patient ist erstmal entlastet und dann kann sich der Arzt auch gut fühlen. Na, ich habe ihm doch geholfen, aber er realisiert nicht mehr, dass das nur eine symptomatische Hilfe ist. Der Patient ist erstmal beruhigt, ohne etwas von seiner Fehlhaltung erkannt zu haben, ohne sein Leben wirklich verändert zu haben. Und diese Erfahrung meine ich, wenn auch in der Gesellschaft die sogenannten Gutmenschen oder die Helfer etwas tun für andere, da kann man sagen, okay, das ist jetzt eine Hilfe gewesen. Aber die Frage ist, haben diejenigen sich jetzt selber mehr beruhigt, dass sie das Gefühl haben, ich bin noch großartig, ohne darauf hinzugucken, was macht der, dem geholfen wurde, damit.
Also man kennt ja den Spruch von Pispers, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Also ein Feindbild zu kreieren, etwas nach außen zu tragen, hat natürlich etwas Stabilisierendes. Man weiß, auf wen man zu achten hat. Aber ein Freundbild zu kreieren, ja ganz genauso. Ja. Ich möchte Sie zitieren unter der Überschrift Wir schaffen das. Hochproblematische Entscheidungen werden nachträglich einseitig humanitär veredelt. Ja. Was lesen Sie an diesem Verhalten eigentlich ab, wenn eine Gesellschaft das immer wieder auch tut, also diese, ich nenne es mal Empörungsmanagement, das immer wieder nötig hat, jetzt alle auf die Straße, alle helfen wir. Was ist denn bei den Menschen da überall so schiefgelaufen, dass sie immer rausgehen müssen, um anderen zu helfen, obwohl ich das nicht pauschal schlecht finden kann natürlich. Aber was steckt da an verdeckten Dingen dahinter, wo Sie sagen, da muss man mal drauf achten, da muss man sich mal selbst den Spiegel vorhalten?
Naja, ich denke, es Überschrift halt eine Schuldproblematik. Ja. Einerseits gibt es eine individuelle Schuld, in dem Sinn, also ich habe erfahren müssen, dass ich doch nicht so gut bin, wie ich es gerne hätte. Also mir ist das nie so bestätigend geboten worden, du bist okay, so wie du bist. Ist alles gut. Ja? Das heißt, viele Menschen haben ein latentes Schuldgefühl. Ich bin nicht gut genug. Ich muss mich noch anstrengen. Ich muss noch irgendwas besser machen.
Das ist in der Jugend vermittelt worden.
Das ist in der Kindheit vermittelt worden.
Und das ist praktisch in der DNA für die meisten unsichtbar.
So ist es.
Also woher kommt der Ehrgeiz, dass ich
Genau das ist der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist eigentlich sowieso schon was Problematisches in dem Sinne, dass man immer mehr will, immer noch nicht genug hat. Ja? Also der gesunde Ehrgeiz wäre, ich mache jetzt was, weil ich das kann und weil das sein muss und das mache ich, dann ist gut.
Oder weil es mir Spaß macht.
Oder weil es mir Spaß macht, aber dann ist es erstmal gut, bis das nächste wieder kommt. Also es muss nicht ständig gesteigert werden. Und neben diesem Individuellen gibt es, wie wir wissen, ein kollektives Schuldgefühl der Deutschen wegen ihrer Vergangenheit. Und da sage ich immer, wer heute sich schuldig fühlt, für die Taten der Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern, übersieht im Grunde genommen die eigene aktuelle Schuld. Er benutzt die Schuld der Eltern, um seine eigene Fehlentwicklung nicht mehr wahrzunehmen. Und dann wird eben so eine geschichtliche oder Vergangenheitsschuld genommen. Jetzt müssen wir dagegen sein. Und man verkennt das aktuelle Fehlverhalten schon wieder.
Also, lassen Sie uns mal weil darüber habe ich nachgedacht. Also wenn ich sehe, dass Millionen Menschen ganz spontan, sage ich jetzt mal provokativ, auf die Straßen gehen, um sich gegen Rassismus einzusetzen, was ja eine gute Sache ist, und da speziell Afroamerikaner sehen, wo ich sage, ja, das ist ja jeden Tag dort eigentlich so, das ist Teil deren Gesellschaft. Nur ist es jetzt gefilmt worden, populär, und jetzt siehst du das, aber geh mal in ein amerikanisches Gefängnis, wie viele sind davon Schwarze? Aber diese Menschen gehen eben zu Tausend auf die Straße und tragen aber gleichzeitig Klamotten von Kick, wo ich sage, das sind auch Nicht-Weiße, die da irgendwo in der sogenannten dritten Welt dafür schuften. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Man muss ja seinen Lifestyle komplett hinterfragen. Rassismus beginnt ja schon beim Einkaufen. Ja. Nein, ich bin ja dort und ich kann mich auch blicken lassen. Aber wie Sie es beschreiben und was Sie auch hier mehr als andeuten, dass es ja ein Massenphänomen ist, habe ich mir gesagt, ja, es ist ein Massenbedürfnis. Was ist da in der Masse total schiefgelaufen? Was kann ich daran ablesen? Was sollte der Einzelne dorthin geht, Sie vielleicht mal auch hinterfragen, warum habe ich das so nötig? Ja. Den eigentlichen Akt schlecht reden zu wollen. Es ist gut, gegen Rassismus auf die Straße zu gehen. Ja. Vollkommen klar. Aber warum gehe ich wirklich dorthin?
Ja. Genauso sehe ich das auch. Ja. Also es gibt diese, sag mal, objektive Seite oder historische, gesellschaftliche Seite. Das ist in Ordnung, gegen Rassismus zu sein. Ja. So. Jetzt beginnt aber die Frage, was ist eigentlich Rassismus? Ja, also heißt ja eigentlich, dass ich bin nicht gut genug oder andere sind schlechter oder besser als ich. Also es beginnt im Grunde genommen eine innere Auseinandersetzung. Und ich würde jeden, der kommt und jetzt so heftig sich gegen Rassismus einsetzt, sagen, okay, und wo steckt in dir der Rassismus oder rassistische Erfahrungen? Also im Sinne von, wo, wann, durch wen bist du selbst diffamiert worden oder abgelehnt worden? Was steckt an negativen Selbsterfahrungen in dir, die du jetzt sozusagen auf die Straße trägst? Sind wir genau an dem Punkt, ja, es ist richtig zu protestieren, aber es wird auch gefährlich.
Also, wenn es stellvertretend.
Genau, wenn man die eigene Problematik, die man in sich trägt mit Rassismus, dabei nicht erkennt, man agiert sie aus, man projiziert sie.
Unser Konsum, schreiben Sie, ist ja, mit dieser Art von Konsum machen wir uns schuldig, weil er ohne Rassismus ja gar nicht geht.
Ja.
Nur ist der woanders.
Ja.
Den sehen wir nicht.
Ja.
So, wir würden, das war nie gut. Also wenn wir jetzt, deswegen ist es gut, ich habe es auch, das System macht es, nennen wir es mal so, das System bläst zum Sturm auf Menschen, die sich für die Grundrechte einsetzen. Das sind dann Gefährder, die den Coronavirus unterschätzen. Aber es feiert tausende Menschen auf den Straßen, die sich nicht an die Abstandsregeln halten, die ich übrigens für unsinnig halte, in der aktuellen Situation, weil der Konflikt ja im Ausland ist.
Ja.
Es ist ungefährlich für das System im Inland.
Ja.
Ist das etwas, was nur ich so sehe, oder sagt der gelernte DDR, Erbürger, da ist was dran.
Ja, da ist natürlich was dran. Da weiß immer, was projektiv ist. Und das kannten wir ja zu DDR-Zeiten häufig. Dass man jetzt irgendein politisches Ereignis wurde dann ausgeschlachtet und jetzt musste man demonstrieren und protestieren und so weiter. Auch da war schon klar, also was vielleicht jetzt noch nicht so ganz deutlich gemacht habe, nochmal, gegen Rassismus sich einzusetzen, ist ganz notwendig. Aber ist immer die Frage, inwieweit habe ich selbst rassistische Erfahrungen? Und zwar, dass ich schlecht behandelt wurde, unterdrückt wurde, abgelehnt wurde, weniger Anerkennung hatte als andere. Also bin ich auch Folge einer rassistischen Behandlung. Rassismus ist jetzt nicht nur...
Nur schwarz-weiß,
ja. Nicht, ja, sondern eben als Mensch.
Ja.
Ja? Das ist das eine. Und dann protestiere ich natürlich zu Recht gegen Rassismus, aber...
Gespeist aus einer anderen, aber ähnlichen Erfahrung.
Genau, aber wenn ich diese eigene Erfahrung nicht wahrnehme, trage ich sozusagen meinen berechtigten Affekt auf die Straße, verstärke das Gewaltpotenzial und müsste eigentlich darum kämpfen oder erkennen, ich bin selbst ein Betroffener und dieses Betroffensein hat eine Geschichte und die muss ich verstehen und muss mich in der Gesellschaft dafür einsetzen, dass diese Geschichte, dass Menschen schon in ihrer Kindheit abgelehnt werden, schlechte Erfahrungen machen müssen, die müsste im Grunde genommen benannt werden und dagegen müsste protestiert werden.
Also Rassismus hat eben nicht nur eine Farbe, sondern nämlich alle Farben, auch emotionale Farben, möchte ich sagen.
Ja.
Lassen Sie uns über den neuen Totalitarismus sprechen. Der läuft über Gruppendruck, wir nennen das nur Zivilgesellschaft. Früher hat man eine Staatssicherheit gehabt, die brauchen wir heute gar nicht mehr.
Ja, naja, im Grunde genommen ist das Erschreckende an der Gegenwart, dass Menschen freiwillig etwas aufgeben von dem, was so hohe Werte hatte, also die Grundgesetz, was im Grundgesetz verankert ist. Und da fragt man sich, warum? Oder was auch wieder zugenommen hat, was ich als DDR-Geschichte kenne, das Denunziantentum. Also wenn einer sich nicht an die Regeln hält, wird sofort aufgebrüllt oder wird angezeigt.
Also findet sich sofort jemand, der sich beim Staat Liebkind machen möchte.
Genau, genau. Ja, also jetzt, klar kann man sagen, durch die Bedrohung, durch eine Erkrankung, Infektion und man könnte sterben, ist es erstmal erklärbar, dass dieser starke Gehorsam entsteht.
Also über Angst getriggert?
Über Angst getriggert. So. Wenn jetzt aber immer deutlicher wird, dass diese Angst gar nicht so berechtigt ist, wie sie uns gesagt wurde, und die Menschen bleiben in der Abhängigkeit und im Gehorsam, machen das gerne weiter mit, tragen weiterhin ihre Gesichtsmaske und so weiter, dann muss man sich fragen, was ist mit diesen Menschen los? Also jetzt kann das Virus nicht mehr als alleinige Begründung sein. Das heißt,
aber ist es nicht vielleicht
in Ihnen jetzt noch was?
Aber ist es, Herr Maas, ist es nicht etwas, wie Sie es gerade ansprechen, wo ich sage, ja, das ist so ähnlich wie ganz früher, man kann das nicht vergleichen, aber man leugnet schon wieder mitgemacht, obwohl man mehr als nur ahnte.
Ja.
Weil man nicht auffallen wollte. Ich habe das ja alles nicht gewusst. Ja. Ich musste das ja glauben, weil das hat ja ein Arzt oder ein Virologe gesagt. Und deswegen, was soll ich denn machen? Ja. Es gab andere Stimmen, aber das habe ich alles nicht gewusst.
Ja.
Ist es dasselbe Prinzip?
Ja.
Die Angst, aus dem Raster zu fallen, nicht dazuzugehören und alle ummachen es ja auch, riskiere ich nicht. Immer schön in der Mitte bleiben.
Ja. Ich habe ja vor diesem Buch ein Buch über das falsche Leben geschrieben. Und das falsche Leben ist für mich eben ein Leben, das man dann sich organisiert, aber es aus früher Entfremdung. Also es ist nicht das Leben, was ich mir gewählt hätte oder mir wünsche, wenn ich mich hätte frei entfalten können, sondern ich nehme dann das, was geboten wird oder von mir verlangt wird. Und wenn das jetzt so abläuft, wie wir sehen, dass so schnell diese Freiheiten aufgegeben werden, die Grundrechte in Frage gestellt werden, dann sage ich mir, ist das nicht ein Symptom dafür, dass die Menschen gar nicht diese Freiheiten für sich nutzen konnten?
Also nach dem, was gebe ich denn groß auf? Ne, also ich marschiere doch nur weiter mit.
Ja, also zum Beispiel Reisefreiheit oder so, ja. Da reist man, aber nimmt die eigene Problematik immer mit. Verstehen Sie, man hat im Außen etwas erreicht, aber ist innerlich damit gar nicht wirklich freier. Also auch da der Unterschied zwischen äußerer und innerer Freiheit.
Sie sprechen von äußerer und innerer Demokratie. Können Sie das erklären? Vielleicht sagen, wieso Demokratie? Es gibt doch nur eine Demokratie.
Naja, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, die äußere Demokratie kann man verordnen. Und da können sehr viele Menschen mitmachen, wenn sie in der Pluralität und in der Meinungsfreiheit gehalten werden.
Also der Raum, den Chomsky unter Konsens versteht, wenn Sie da hübsch drinbleiben,
ist alles in Ordnung. Ja, genau. Ja, und so ist ja praktisch unsere ganze Parteiendemokratie oder parlamentarische Demokratie organisiert. Gibt es Einseitigkeiten nach der anderen und wir sind die Besseren und ihr seid die Schlechteren. Das ist in meinen Augen nicht wirklich demokratisch. Ja? Also es ist anfällig von Störungen, von äußeren Einflüssen und so weiter. Also
es geht in der Demokratie nicht darum, die andere Seite zu beseitigen, sondern damit zu leben, dass man selbst Teil der anderen Seite ist.
Ja, genau.
Man ist, sonst gäbe es die anderen gar nicht. Sonst könnte man sich gar nicht positionieren.
Genau. Also wir werden immer unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen haben. Natürlich, weil wir andere Entwicklungsbedingungen hatten. Und das zum Austausch zu bringen, also immer wieder zu sagen, das ist meine Meinung, weil ich die und die Motive, Interessen oder Einengungen hatte und ich will jetzt deine Position verstehen.
Weil meine könnte auch falsch sein.
Genau, und deine könnte auch richtig sein. Ja, und das wäre die Grundlage für Demokratie. Dann muss man den politischen Gegner nicht bekämpfen, sondern der politische Gegner ist jemand, der einen anregt oder herausfordert, nachzudenken, könnte da was dran sein, will ich nur etwas nicht sehen. Und in diesem demokratischen Diskurs entsteht eine neue Erfahrung, eine neue momentane Gewissheit, die morgen schon wieder anders sein kann.
Es hilft aber auch dabei, den politischen Gegner, wie Sie ihn nennen, dazu zu benutzen, die eigenen Überzeugungen daraufhin abzuklopfen, ob es eigentlich nur hohle Phrasen sind, die man aus seiner Gazette nimmt und die man nur zitiert. Ein Satz von Ihnen: Rechte sind nicht krank, sie sind das Symptom. Ganz kurz, was verstehen Sie unter Rechte? Was sind das?
Kann ich Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht.
Schön, dass Sie es auch nicht wissen. Ja. Gut, aber Menschen, die anders sind als der Mainstream, nennen wir sie jetzt mal im Moment, morgen könnten das Linke sein.
Genau. Nein, ich will damit sagen, es wird ja so benutzt, missbraucht. Irgendjemand, der einem nicht gefällt, wird als Rechter oder als Nazi abgetan. Und keiner weiß mehr heute, was ist denn eigentlich gemeint? Was ist denn eigentlich ein Rechter oder gar ein Nazi? Wer ist denn das? Ja? Also deshalb habe ich so geantwortet, das sind jetzt Begriffe geworden, die...
Sind so schwammig, dass sie auf jeden passen.
Genau.
Sie sind nur negativ gemeint, das ist mal ganz klar. Die sollen jemanden Echten an den Pranger stellen, zur Persona non grata
genau
erklären.
So, genau so.
Es geht immer auch um die... um die wirtschaftliche und damit letztendlich die physische Vernichtung.
Ja. Und immer wer das benutzt, du bist also ein Rechter oder Populist oder was auch ein Leugner von irgendwas, sagt mir immer, dass derjenige, der auf diese Weise angreift, hat ein Problem, der braucht eigentlich Hilfe. Ne? Der muss im anderen etwas denunzieren oder versucht es zu bekämpfen, was er bei sich selber nicht wahrhaben will, was er verbergen will. Ne? Wenn einer einen anderen beschimpft, ja, dann ist der andere für ihn ja in irgendeiner Weise jemand, der
ein Hassobjekt hat.
Ja, ein Hassobjekt, aber das sagt doch, dass derjenige, der das tut, in sich Hass trägt, sonst hätte er es nicht nötig, jemanden zum Hassobjekt zu machen. Die Lösung wäre für mich, dass ich meinen Hass erkenne, dann ist der Andersdenkende, der Fremde, der eine politische andere Meinung hat, doch kein Hassobjekt mehr, sondern einer, der mir hilft, vielleicht etwas anders zu sehen oder der mich herausfordert, ihn auch weiter im Gespräch zu sein, um sich besser zu verstehen und auch zu beeinflussen. Also das ist eine echte, sag mal, Verbesserung des sozialen Lebens, wenn ich keinen Feind mehr brauche. Und zwar dann, wenn ich keinen Hass Potenzial mehr habe, dass ich irgendwo abreagieren muss.
Lassen Sie uns über Angst sprechen. Globalisierung macht sehr vielen Leuten Angst, weil es auch so ein positiv besetztes Wort, aber es bedeutet für viele Leute Verlust der Heimat. Worte wie flexibel klingen positiv, aber sie bedeuten letztendlich Entwurzelung. Man muss jederzeit rumgeschubst überall arbeiten können als neue Möglichkeit, aber dann bedeutet ja Globalisierung für viele Menschen eine Art von Trauma.
Ja, weil also andersrum. Wir Menschen brauchen Orientierung,
Verortung.
Halt, Verortung, Gemeinschaft. Also Strukturen, die übersichtlich sind, wo ich sage, hier kenne ich mich aus, hier bin ich bekannt, hier kenne ich andere oder das Verhalten, das brauchen wir und zwar, also grundsätzlich, und wir Menschen brauchen es umso mehr, je verunsicherter man in der frühen Entwicklung, also je weniger Identität man hat, dann wird man sich später eben auch Strukturen suchen, das sind politische, das sind religiöse, das sind soziale Strukturen, wo man sagt, hier gehöre ich jetzt hin. Also ne, dieses, ich will unbedingt dazugehören. Und wenn man jetzt den Menschen sagt, keine Heimat, keine Nation, keine Grenzen mehr, alles global, dann nimmt
noch eine Krankenversicherungsnummer.
Ja, dann nimmt man den Menschen ganz wichtige haltgebende, strukturgebende Orientierungsmöglichkeiten.
Und ist so ein Mensch der bessere Konsument aus der Sicht des Systems, weil er einfach mehr konsumiert?
Ja, nicht nur Konsument, sondern der Abhängigere. Mhm. Dem wird alles genommen. Also dem fehlt dann sozusagen das individuelle oder regionale Beziehungsfeld. Dem wird alles genommen. Der wird nicht nur ein besserer Konsument, der wird auch ein besserer Untertan. Der wird dann alles also ist lieber der, tun, was ihm gesagt wird.
Ist er dann letztendlich auch süchtig nach Führung?
Genau.
Aber genau. Das erleben wir ja im Moment.
Genau, so ist es.
Mhm. Aber das ist ja letztendlich, süchtig nach Führung ist ja der Trend zur Zentralisierung, dass einer mal durchregieren kann.
Ja.
Erklären Sie deswegen den großen Erfolg von Angela Merkel, die hat ja sehr gute Umfragewerte.
Mhm. Ja.
Was sagt das über die Bevölkerung aus?
Naja, ich sage mal, jeder hat die Regierung, die er verdient. Ja? Mhm. Jedes Volk oder persönlich, jeder hat den Partner, den er verdient oder Partnerin. Ja? Das heißt, es geht immer nicht nur um den anderen, sondern was ich aus dem anderen mache oder was ich aus der Elite, der Führerin mache, wozu ich sie brauche. Mhm. Ja, und
was ich in sie hineinprojiziere, genau. Woran sie schuld ist.
Genau.
Mhm. Ah, dann kann ich schön unschuldig bleiben.
Ja, genau. Mhm. Ja, oder das, was ich nicht lösen kann, soll sie lösen. Also es, ne, es kann als Vorwurf oder als Sehnsucht, als Erlösungshoffnung sein. Also
hatten Sie auch mal so einen Politiker, wo Sie Erlösungshoffnung hatten oder eine Person in Ihrem Leben? Und Sie waren dann total enttäuscht, dass Erich Honecker die Kurve doch nicht bekommen hat?
Nee, der Politiker nie, aber im Fachbereich oder sagen wir mal in der Ausbildung schon väterliche, mütterliche Personen, die ich verehrt habe oder zumindest an denen ich mich orientiert habe. Und zu meiner Erfahrung gehört, ja, ich habe mich da orientiert, habe die Leute verehrt, habe das was übernommen, bin ihnen deshalb eigentlich auf ewig dankbar und habe dann meins weitergemacht. Also sind auch Dinge, die mit demjenigen, von dem ich gelernt habe, der würde das vielleicht gar nicht mehr akzeptieren oder gut finden, aber damit kann ich mich nicht aufhalten. Da kann ich nicht sagen, das war schlecht, sondern nee, das ist ein großer Verdienst. Das habe ich gebraucht, um mich zu orientieren.
Also auf dem Weg zum eigenen Ich kreuzen Sie über verschiedene Autoritäten, aber Sie fahren Ihren eigenen Kurs irgendwann.
Ja.
Spannend wird, wenn da keine Autorität mehr kommt und Sie Neuland im eigentlichen Sinne von Kolumbus
entdecken. Aber das ist das Schicksal eigentlich, das jeder Erwachsene haben sollte. Mhm. Also manche stehen in der Öffentlichkeit, wie Sie oder ich oder so, ja. Aber eigentlich ist das Schicksal, die Aufgabe des jeden Menschen, dass er aus dem, was ihm beigebracht wurde, Eltern, Lehrer, Ärzte, Theologen, Politiker, das herausnimmt, was für ihn stimmt, und das verwirft, was für ihn nicht stimmt, um am Ende seine eigene Position zu haben, die man dann auch gut vertreten und verstehen kann. Ich denke, das ist eine Entwicklung. Am Ende bin ich eigentlich wirklich allein.
Würden Sie sagen, was Sie gerade beschreiben, dass also autark zu leben, obwohl es nicht wirklich geht natürlich, das gelingt leichter, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat?
Ja.
Ja. Fällt es Ihnen heute leichter, weil Sie vielleicht eher loslassen können, weil Sie sind ja schon dichter am Ende des Tunnels, als wo Sie eingestiegen sind?
Ja. Naja, ich will mal so sagen, das, was ich heute vertrete, was meine Meinung ist, ist über viele Jahre, Jahrzehnte, hat sich entwickelt, habe ich verworfen oder weiterentwickelt oder so. Also meine Gewissheit in dem ist größer geworden als eben in jüngeren Jahren, wo ich noch auf der Suche war. Ich bleibe auch jetzt noch auf der Suche. Ich würde niemals sagen, jetzt ist alles klar. Ich glaube, wenn dieser Zustand einträte, dann könnte man sagen, und tschüss, jetzt lege ich mich hin und das war's dann. Ja. Nein, aber die Sicherheit oder die Gewissheit, die ist gewachsen aus der Erfahrung, aus dem Austausch, aus den Krisen, aus den Konflikten, die ich erlebt habe und natürlich aus dem, was mir Menschen immer wieder angeboten haben. Also wenn ich denen habe helfen können, dass sie sich besser verstehen und es geht ihnen besser, sie kommen mit sich besser zurecht in der Folge, dann habe ich das Gefühl, das war nicht schlecht, was ich da ermöglicht habe. Also nicht, dass sie meine Meinung übernommen hätten, sondern dass ich ihnen geholfen habe, ihre Position besser zu verstehen. Und das ist eigentlich das Hauptziel als Therapeut, aber eigentlich auch für jeden Menschen, dass er im Laufe seines Lebens immer besser weiß, das ist für mich richtig, so bin ich, das will ich und das will ich nicht.
Herr Maas, Ihr Buch heißt Das gespaltene Land. Das ist eine zutreffende Analyse und keine Meinung, weil das würde jeder unterschreiben. Lassen Sie uns an dieser Stelle zu Auswegen kommen oder Methoden, wie wir das überwinden können. Eine Gesellschaft setzt sich aus Individuen zusammen, eine gespaltene, kranke, aggressive, hasserfüllte Gesellschaft, die sich in Lager setzt, setzt sich aus vielen Menschen zusammen, genau diese Defizite in sich tragen, beginnt in der ganz frühen Jugend. Lassen Sie uns da über Rollen sprechen. Es ist ja modern, dass heute alle alles tun können, weil das ist die große Selbstverwirklichung. Haben wir vielleicht zu akzeptieren, dass die Natur Mann und Frau natürliche Rollen gegeben haben und eine Frau sollte in den ersten 3 Jahren, wenn sie Mutter geworden ist, Mutter sein? Weil das Elementare ist, weil was dort nicht geleistet werden kann, ein Vater Vater sein, genau übrigens, was da nicht geleistet wird, führt eben zu extremen Verwerfungen in der Gesellschaft, die enorme Kosten verursachen und letztendlich in den Krieg führen oder in den Bürgerkrieg. Müssen wir zurück? Haben wir es irgendwo übertrieben mit, was Frauen und Männer immer alles tun müssen?
Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Also wenn ich bei all den kritischen Überlegungen und auch Verzweiflung der Hilflosigkeit, die mich manchmal überfällt über den Zustand unserer Gesellschaft, habe ich 2 Antworten. Was kann man tun? Das eine ist, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die frühe Kindheit für den einzelnen Menschen ist und für die Gesellschaft. Also das heißt, dafür zu sorgen, dass die Kinder eine optimale Betreuung, Beziehung erfahren und das ist Mütterliches und Väterliches. Also wenn wir in dieser Gesellschaft etwas verändern wollen, müssen wir einsehen und verstehen, dass wir gute Eltern brauchen, die in der Lage sind, das Kind eben so zu bestätigen und zu lieben und anzunehmen. Das ist eine weitgehend gesunde, unabhängige, narzisstisch im besten Sinne gesättigtes Leben führen kann.
Beginnt das nicht schon pränatal, dass man Frauen du bist jetzt krank, das heißt Schwangerschaft, wir müssen jetzt alles, damit es ja nicht schief geht, ständig alle paar Tage Ultraschall, es muss alles ganz genau, damit da nichts schief geht. Und wenn wir sehen, da könnte was sein, dann kannst du noch abtreiben. Vielleicht ist das auch, dass Frauen schon Angst erfüllt, das auf das Kind übertragen. Ja. Ja. Bevor es auf der Welt ist, ist das Kind im Grunde schon unter Beobachtung.
Ja. Also es gibt diesen Satz, wer die Macht über die Kinderstube hat und die beginnt eben schon in der Schwangerschaft. Geburt ist ein Riesenthema, kann man noch natürlich entbinden oder wird das medizinisch oder gar Kaiserschnitt und so weiter. Und da sind wir oft Opfer der Entwicklung, dass nicht mehr berücksichtigt wird, was Kinder brauchen, was Mutter-Kind-Beziehung ist. Also für mich ist das die zentrale Stelle meines Bemühens, darauf aufmerksam zu machen, so wie die Kinder in ihrer ersten Zeit mütterlich und väterlich behandelt werden, so werden sie als Erwachsene gut oder schlecht leben für sich und werden die Gesellschaft prägen. Also die Zukunft der Gesellschaft beginnt in der frühen Kindheit. Das ist das eine. Und das andere, was können wir tun, um die Spaltung zu überwinden, ist für mich mit dem Begriff der Beziehungskultur erfasst. Also, dass wir als Erwachsene lernen, anders miteinander umzugehen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, also dass man zuhören lernt, dass man akzeptiert, dass man auch selber einseitig ist oder falsch liegen kann, dass der Gesprächspartner oder der Andersdenkende auch Recht haben kann. Ich sage immer, Beziehungskultur beginnt dort, ich bin auch das Problem. Mhm. Ne? Und du kannst auch.
Also zwei Probleme treffen sich in der Mitte, könnte eine mögliche Lösung liegen.
Ja, der ständige Austausch, ne? Ohne dass es einen Sieger braucht. Ne? Wenn ich mit einem Menschen zusammenkomme, der ganz anders denkt und tickt als ich, ja, und ich aber was erfahre, was mir bis dahin unbekannt war oder fremd ist, dann kann ich doch daraus ein Gewinn filtern. Oh, das habe ich noch gar nicht bedacht. Und das muss ich mal sehen, wie baue ich das in meinen Gedankengerüst ein. Also dann ist der andere, der Fremde, kein Bedroher, sondern einer, der mir hilft, mich selber besser zu verstehen. Das setzt aber voraus, dass ich mit mir eine Überzeugung habe, ich bin nicht perfekt. Es ist nicht alles, was von mir kommt, nur richtig. Ja, also ich muss diese Einschränkung meiner narzisstischen Gewissheit, die muss ich akzeptiert haben.
Kann man aber auch ja so sehen, ich kann noch besser werden, ja, genau, durch diese Erfahrung. Ja.
Wobei das mit dem besser ist so...
Ja, ist jetzt nicht so wertend, sondern... Ja. Genau, das meine ich nicht damit, sondern ich kann noch echter werden, authentischer werden, ja, oder noch eine Erfahrung machen, ja, wow, eine Facette dazu bekommen. Ich habe in Ihrem Buch diesen tollen Satz gefunden, der läuft bei mir unter Überwindung der Meinungslager: Kommunikation kann schief gehen, Nicht-Kommunikation wird schief gehen. Nicht-Kommunikation findet ja in den aktuellen Lagern im Moment statt. Da geht man auf Demos, zum Teil vermummt mit irgendwelchen Logos und redet mit den anderen gar nicht, weil die halt alle doof sind.
Ja.
Was soll denn das?
Ja.
Was bringt das?
Ja, gar nichts. Gar nichts.
Also es gibt. Ist das auch ein Abarbeiten von Wut, die man im Haushalt erfahren hat, die trägt man jetzt, ja, auf die Straße und.
Das muss man, diesen Verdacht muss man immer haben, ne? Dass man, was man auf die Straße trägt und gegen andere richtet. Der Kampf gegen andere. Immer ein Kampf ist, den man mit sich austrägt, aber nicht wahrhaben will. Die anderen sind schuld und ich hab nicht das Problem. Also es gibt ja, sagen wir so, in der allgemeinen Politik die Einstellung, na, mit denen reden wir nicht, das sind böse, ja? So, die sind schlecht. Ja? Also das ist für mich das Ende der Demokratie. Dann gibt es die Position, na ja, gut, mit denen müssen wir reden.
Weil es so viele sind inzwischen.
Ja oder nein, wir haben es bloß denen noch nicht richtig beigebracht. Die sind irgendwie zu dumm oder wir haben es noch nicht richtig bemüht. Also wir müssen mit
denen reden. Wir haben ein Kommunikationsproblem, damit die endlich unsere Argumente übernehmen. Genau, der Fehler liegt bei uns. Genau. Die sind einfach einfachst gestrickt. Genau, ja. Da müssen wir Verständnis haben.
Ja, das ist auch noch keine Demokratie. Die Demokratie beginnt dann, also ich sage meine Meinung und bin auch überzeugt, da kann was falsch sein oder einseitig oder begrenzt. Und ich höre mir deine Meinung an. Ich wollte gerade sagen, gerne, das ist nicht immer gerne. Manchmal tut es auch weh, wenn man eine andere Meinung. Aber ich bin bereit, nachzuforschen, wo könnte da etwas auch für mich richtig sein.
Aber Herr Maas, was Sie ansprechen, ist das nicht, wird das nicht dadurch ausgeschlossen, dass wir eine vollkommen falsch verstandene parlamentarische Demokratie haben, wo man immer schon deswegen gegen die anderen ist, weil die Idee von den anderen ist?
Ja, das ist furchtbar.
Also wenn die AfD morgen sagt, wir sind für Frieden in Europa, dann muss ich sofort zum Krieg blasen, überzogen
gesagt. Ja, ist furchtbar. Ja, also ich sage, das ist längst ein Demokratiespiel geworden. Es ist nicht mehr wirklich, es wird gespielt. Das ist wie auf einer schlechten Bühne oder so. Ich sehe das schon immer daran, wenn einer spricht, hört gar nicht mehr, dann fummeln die an ihren Handys rum und machen irgendetwas. Also es findet der Austausch, das Zuhören gar nicht mehr statt, sondern jeder gibt noch sein Statement ab. Mhm. Ja.
Und lässt sich dann in seinem Parteilager auf die Schulter, toll gesagt, kann man gut zitieren.
Ja. Mhm. Also das ist furchtbar.
Aber Herr Maas, das kann man ja nicht ewig treiben. Also das bedeutet ja auch letztendlich eine demokratische Arbeitsverweigerung von Konflikten, ich nenne es nicht Probleme, von Konflikten, die aufgearbeitet werden müssen, weil sonst werden sie größer. Wenn das Parlament das nicht mehr tut, aber die Bevölkerung das auch nicht tut, weil sie sich sonst sagen lassen muss, Entschuldigung, da gibt es Profis für, wo endet das?
Ja, das endet irgendwo im Kollaps, in der Krise. DDR, Ende. Ja, es endet irgendwo.
Also es endet.
Es endet irgendwo.
Also die Verweigerung, sich einzubringen, da fällt dann irgendwo trotzdem die Mauer um.
Ja, die fällt um. Und wie dieses Umfallen ist, das kann auch bitterböse werden. Das kann gewalttätig werden. Das kann revolutionär werden. Das kann also bürgerkriegsähnlich werden. Also das darf man nicht unterschätzen.
Aber Herr Maas, wir haben es ja hier mit einer Mauer zu tun, die inzwischen auf dem gesamten Globus aufgestellt wurde. Man müsste sich ja die Frage stellen, warum es nicht zum Weltfrieden gekommen ist jetzt, wo die Russen und die Chinesen auf Kapitalismus umgestellt haben. Ist es ja nicht friedlicher geworden. Also wohin fällt denn jetzt diese Mauer?
Ja,
raus aus der Konkurrenzgesellschaft, vielleicht in die Kooperationsgesellschaft?
Das ist die Frage. Also entweder ist der bisherige Kapitalismus, hat er eine kritische Grenze erreicht.
Würden Sie es sagen?
Vermuten, befürchten. Und es gibt vielleicht eine Tendenz, das jetzt nochmal zu zentrieren, also eine zentriertere kapitalistische Weltordnung zu finden.
Indem eine übergeordnete Bedrohung geschaffen wird, theoretisch, wo man sagt, hör zu, das kommt alles später noch, aber solange das so gefährlich ist, nach Covid-19 kommt Covid-20, müssen jetzt erstmal alle die Füße stillhalten.
Und die andere Seite wäre, okay, diese Form des Finanzkapitalismus und so, es hat ein Ende erreicht. Also es schafft immer neue Probleme, wissen wir ja alle. Mhm. Ungleichheit, Klima, Umwelt, Migration, Wassermangel und so weiter.
Im Grunde ist das auch eine ideologische Planwirtschaft.
Ja, also, ja, genau. Also müssten wir, und das sind wir jetzt gefordert, also die Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft, müssten wir auf die Straße gehen in dem Falle. Und wir suchen nach anderen Lebensformen. So wie bisher geht es nicht weiter. Wir wollen anders leben. Also wenn es denn so ist, dass die Umwelt zerstört wird, die Klimaveränderung wir nicht im Griff kriegen, die Migration nicht und so weiter, müssen wir uns doch fragen, wie könnten wir weltweit anders leben? Entweder zugespitzt kapitalistisch oder zugespitzt eine generelle Diskussion darüber, welche anderen Lebensformen denn möglich wären. Mhm. Ja? Also ich bin natürlich auf der zweiten Seite und habe mit meiner Vorstellung von Beziehungskultur auch ein Bild davon, wie es gehen könnte. Also Beziehungskultur heißt ja nicht, ich richtig, du falsch oder andersrum, ich falsch, du richtig, böse und schlecht, sondern wir wollen beide leben und jeder lebt nur sein Leben und das bleibt einseitig. Lass uns zusammensetzen und gemeinsam finden, wie wir denn zusammen besser leben können.
Dass das den Menschen so schwer fällt und sie lieber auf Demonstrationen gehen mit Plakaten, da sind ja Forderungen an andere drauf, hat vielleicht damit zu tun, dass die meisten von uns einfach nicht gelernt haben, Eigenentscheidungen zu treffen, sondern sich einer Entscheidung, einer höheren Instanz anzuschließen. Und deswegen, wenn die nicht kommt, dann steht man erstmal auf dem Schlauch.
Sie haben Demokratie nicht gelernt. Sie haben den Austausch nicht gelernt. Also,
aber warum muss sich das ein Westdeutscher von einem Ostdeutschen sagen lassen?
Naja, weil von Anfang an das Demokratiespiel gespielt wurde. Also ne, die Nazis, die plötzlich eben die Bundesrepublik mit aufgebaut haben. Und
die DDR.
Ja, und im Westen sind die Leute eben durch Konsum, durch den Wohlstand, Wiederaufbau und so, betäubt, das ist die Droge gewesen.
Also in der DDR war ich mal höheres Ansehen und in dem Westen war höheres Einkommen.
Ja, genau.
So war das. Also das Wir und das Ich, aber auch nur als Vorgabe, das ist richtig. Das ist so jetzt.
Ja. Mhm. Also zu meiner Beziehungskultur will ich noch was sagen. Ich habe jahrzehntelang dynamische Gruppentherapie gemacht, ja. Und da basiert eigentlich, ist immer das Abbild der sozialen, gesellschaftlichen Situation. Also da gibt es immer ein paar Anführer, da gibt es Mitläufer und da gibt es Gegner oder Außenseiter.
Ja. Und die Unentschiedenen gibt es ja auch noch.
Ja, genau. Alpha, Beta, Gamma und Omega. Und für mich waren die Omegas, also die Außenseiter, immer die wichtigsten, weil die sollten rausgedrängt werden, die sollten vernichtet werden und übertönt werden und so weiter, weil die etwas vertreten, was die anderen, die Mehrheit und die Mitläufer nicht wahrhaben wollen. Deshalb wird jemand zum Omega, zum Außenseiter.
Also die vertreten, dass es sehr wohl eine Alternative zur Alternativlosigkeit gibt.
Ja, genau. Ja.
Nämlich nicht mitmachen, wenn man nicht überzeugt ist.
Das muss nicht total sein, das können auch anteilige Dinge sein, die derjenige, der dann zum Omega gemacht wird, vertritt. So, und die wesentliche Aufgabe, die ich als Therapeut gesehen habe, ist, den Omegas zu helfen. Zu helfen, dass sie eine Stimme haben und was die Mehrheit nicht hören und verstehen will, dass die das damit sie auseinandersetzen müssen. Das ist oft eine lange, mühevolle Arbeit. Aber wenn sie gelingt, haben wir kein Demokratiespiel mehr. Im Sinne, wir stimmen mal ab, die Mehrheit ist dafür und die Mehrheit ist beeinflusst und so weiter, sondern dann gibt es Lebenssituationen und wir haben uns jetzt so verständigt und ausgetauscht, dass alle mehr oder weniger sagen, an dieser Situation machen wir gemeinsam das. Und da gibt es dann immer wieder welche, die das noch stärker fördern wollen und andere, die mitmachen, aber nicht so beteiligt sind. Aber es entsteht tatsächlich ein menschlicher Konsens, dass in einer bestimmten Situation jetzt für alle Beteiligten das und das die beste Lösung ist. Mhm. Und am nächsten
Also kein
Tag,
fauler Kompromiss.
Kein fauler Kompromiss, weil alle, auch die Außenseiter, mit reingeholt worden sind und nicht nur die Alphas dann sich durchgesetzt haben.
Würden Sie sagen, die Außenseiter sind medizinisch gesprochen vielleicht so etwas wie die Hormone im Körper, ja, die eine Stimmungsschwankung herbeiführen können, sodass man seine ursprüngliche Stimmung auch verlassen kann und sagen, hey, das war auch eine sehr einseitige Stimmung.
Ja.
Und waren Sie ein Außenseiter?
Immer.
Oder gab es Anteile, wo Sie sagen, Sie sind zum Außenseiter geworden, weil Sie feststellen mussten irgendwann mal, dass man Sie zum Mitläufer machen wollte. Das hat Sie so angeekelt, da wollten Sie lieber Außenseiter sein.
Ja. Also ja, ich kenne Positionen, ich bin auch Alpha, ich bin aber oft Omega. Also eben, wo ich sage, Mensch Leute, nee, das sehe ich nochmal anders. Und dann wird man angegriffen, wird man angefeindet, beschimpft und so weiter. Naja, und in der Gruppentherapie habe ich das in der Selbsterfahrung auch erlebt, auch und auch erlebt, wie gut es ist, wenn man auch selber Omega ist und dann sozusagen gehalten wird. In der Gesellschaft wäre das tatsächlich die Aufgabe von Bundespräsident, Bundeskanzler, also von denen, die am meisten Einfluss haben, die jetzt dafür sorgen müssten, dass die Außenseiter integriert werden. Und das heißt, die müssen verstanden werden. Weshalb sind die denn so anders?
Ja? Das würde die Regierung ja nur stärker machen.
Genau, aber das Gegenteil passiert. Die Regierung, also die an der Macht sind, sind sich einig, dass die Außenseiter beschimpft werden.
Aber eine Regierung, die seine Außenseiter per se verteufelt, nimmt sich ja praktisch das, was die Evolution vorgesehen hat, um ein System fit zu halten.
Wie meinen Sie das?
Also wenn Sie die Außenseiter immer rausdrängen, das haben Sie in der DDR gesehen, dann sind am Ende nur noch Leute, die alle dasselbe denken. Ja. Aber das kommt da nichts Neues dazu.
Das kollabiert dann.
Das muss kollabieren. Ist keine gesellschaftliche Evolution mehr nötig, weil jemand kann ja auch sagen, so wie du es uns gesagt hast, was du gerne möchtest, machen wir es aber gar keinen Fall. Genau. Aber danke für den Tipp, weil wir machen es nämlich so und ohne das von dir Provozierende, wenn wir nie auf die Seite gekommen.
Ja, genau.
Ist ja auch vielleicht eine Möglichkeit. Also ein freier Radikaler.
Genau. Die Außenseiter sind sozusagen diejenigen, die das Überleben ermöglichen, weil sie eben etwas verkörpern oder in sich tragen, was die anderen nicht wahrhaben wollen, was aber notwendig ist zur Erkenntnis, um Entwicklung zu ermöglichen, um veränderte Umstände zu erkennen und darauf zu reagieren.
Herr Maas, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Therapie läuft, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch so etwas wie einen Rollentausch gibt oder einen Perspektivwechsel. Wie könnte man das auf der politischen Ebene durchsetzen, dass vielleicht die Linken und die AfD mal die Position wechseln und jeder versucht, die andere Seite zu spielen?
Ja.
Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, was so ein Demokratiespiel tatsächlich zu spielen im Bundestag?
Ja, das wäre schon eine großartige Idee. Ne? Mhm. Aber,
das wäre schlingensief letztendlich.
Ja, genau. Ne? Also mir würde es schon genügen, oder wenn es in der Politik sowas wie weiterhin runde Tische gäbe. Ja? Habe ich übrigens jetzt auch mit einem Freund vorgeschlagen an den Bundestagsfraktionen, dass wir in dieser Corona-Situation die Widersprüche an einen runden Tisch bringen. Ja? Das wäre schon ein Fortschritt zur Demokratie, dass nicht die einen sagen, wir sind die Besseren und deshalb müssen wir an die Macht und ihr müsst bekämpft werden, sondern dass von allen etwas Wahres und Begrenztes, auch Falsches
auf den Tisch kommt.
Ja, auf den Tisch kommt. Und im Austausch dann, okay, also jetzt finden wir zusammen, im Moment ist das die beste Lösung.
Brauchen wir vielleicht einen dahingehenden Corona-Untersuchungsausschuss, wo es am Ende nicht den klassischen Täter gibt, sondern wir wollen das mal anders machen? Das wäre ja eine Möglichkeit,
Unbedingt. Dass
die andere Seite nicht, oh Gott, dann sehe ich aber ganz schlecht aus, das weiß ich auch, macht gar nichts.
Ja.
Wir alle sehen besser aus.
Ja.
Das ist unser Fokus bei diesem Untersuchungsausschuss, dass wir alle besser aussehen, weil du bist ja auch Teil eines Systems, in dem man wahrscheinlich Sachzwänge handeln muss. Also eine ganz andere Art, wie wir mit Fehlern und Konflikten umgehen. Ist das eine neue Kultur, die wir brauchen?
Das wäre schon, also würde sich nahezu anbieten. Ja? Also man kann sagen, dass die politischen Entscheider aus der Unsicherheit, hat es mit diesem Virus auf sich, wie gefährlich ist das und so weiter, und die Bilder aus der Welt, wir müssen jetzt handeln. Ja? So, würde jeder sagen, okay, gut, ihr habt gehandelt und jetzt stellt sich heraus, manches war nicht gut oder war überzogen und so. Das ist menschlich, aber genau das erfolgt nicht, dass sie sagen, oh, es tut uns leid, es war vielleicht überzogen und wir müssen daraus lernen.
Wir sind auch bloß Menschen.
Wir sind auch nur Menschen. Stattdessen geschieht das Gegenteil. Es wird behauptet, ja, das war alles richtig. Und
wir müssen da bleiben, weil sonst verlieren wir unser Gesicht.
Ja. Und das ist für mich eben, das ist nicht mehr demokratisch in dem Sinne, aber es ist eben auch ein Zeichen für die Störung derjenigen, die das so narzisstisch entscheiden.
Herr Maas, welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang eigentlich die Massenmedien?
Ein ganz furchtbares. Also ich habe unlängst in Halle gesprochen bei einer kleinen Demo und da kam mir in den Sinn, also dass die Massenmedien so einseitig diffamieren und als Verschwörungstheoretiker und Populisten und Antisemiten. Also wird alles zusammengekehrt, was man auffahren muss, möchte, deren Meinung, um nur die Kritik zu diffamieren. Da habe ich dann gesagt, ich bin ein alter weißer Mann, auch ein etwas weise. Ich sage euch Journalisten, schämt euch. Schämt euch, dass ihr euren Auftrag, die Ethik des Journalismus so verletzt, dass ihr nicht mehr wirklich aufdeckend, investigativ, kritisch, sondern dass ihr das Geheul mitmacht, dass jeder, der irgendwie anders denkt, diffamiert wird. Also das ist DDR 2.0 oder noch schlimmer.
Da geht es natürlich um die innere Pressefreiheit, aber vor allem geht es darum, dass man vielleicht sich selbst mal die Frage stellen muss, wenn man sich das Parlament anguckt. Das ist ja nicht nur in meiner Wahrnehmung, sondern ein Halbkreis mit verschiedenen Positionen. Das heißt, man geht davon aus, weil ja diese Plätze besetzt sind, mehr oder weniger, dass es unterschiedliche Positionen gibt, sonst gäbe es ja die Sitze nicht. Und dass man dann sagt, wenn dann aus unterschiedlichen Perspektiven zu einem Thema etwas gesagt wird und die sind nicht alle auf derselben Seite, weil sie ja eben getrennt sitzen, das Land ist gespalten.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Verrückte im Kopf. Ja, das Land ist gespalten, wenn nur noch eine Richtung richtig ist. Dann ist es zwar nicht gespalten, also rein technisch gesehen, aber dann ist es, glaube ich, sehr gespalten. Ja. Ich möchte, vielen Dank fürs Kommen, Herr Maas und das gespaltene Land. Ein Psychogramm kann ich empfehlen. Noch ein letztes Wort an Sie richten. Und zwar habe ich einen wirklich fantastischen Satz bei Ihnen gelesen, und zwar die Definition von Zivilcourage. Zivilcourage ist der Mut gegen die eigene Angst. Unsere Motive als Menschen, gefallen zu wollen, dazugehören zu wollen, haben sehr viel mit Angst zu tun, ausgeschlossen zu werden, wenn wir in der frühesten Jugend nicht genauso sind, wie die, von denen wir abhängig sind, uns wünschen. Dann ist nämlich emotionales Verhungern angesagt. Ja. Das überlebt kein Mensch. Ja. Wie können wir Zivilcourage trainieren?
Beziehungskultur, bin ich wieder bei dem Thema. Also wenn Zivilcourage heute das meint, dass man gegen das sich wendet, was sowieso schlecht ist. Ja? Also es ist keine Zivilcourage, gegen Rassismus zu sein oder gegen Extremismus zu sein oder sowas. Das ist normal, das ist gesund, das ist so, ja, sondern Zivilcourage beginnt eben an den Punkten, wo ich sagen muss, wo bin ich als Rassist betroffen oder wo bin ich rassistisch oder was trage ich populistisch in mir und so weiter. Also immer wieder, ich habe ja in einem Kapitel du Nazi oder ich Nazi, ja, also das wäre genau wieder der Punkt. Also Beziehungskultur wäre für mich die Lösung, eben anzufangen, und ich bin immer auch das Problem und der andere kann immer auch Recht haben. Also diesen Austausch zu führen, um im Austausch zu gemeinsam neuen Erfahrungen und Erkenntnissen zu kommen und sich nicht immer nur wieder zu bestätigen, nur meins ist richtig und nur deins ist falsch. Also das wünschte ich mir auch im Parlament natürlich, dass man sich wirklich hinsetzt und mal zuhört und aufeinander eingeht, inhaltlich und nicht nur sowieso schlecht und unseres sowieso besser, das bringt keine Entwicklung in Erkenntnis oder auch im besseren Verhalten.
Für wen haben Sie das Buch geschrieben? Wer sollte es lesen?
Ich habe es in erster Linie für mich geschrieben, also
ein Reinigungsprozess?
Ja, also es ist etwas so, ich leide an den Verhältnissen und was kann ich tun? Ich muss das absetzen, muss das loswerden. Mhm. Also ein Reinigungsprozess, ein Befreiungsschlag, eine innere Auseinandersetzung. Es ist ja, ich bin ja in allen Punkten, fühle ich mich auch als Betroffener, nicht nur als jemand, der nach außen kritisiert, sondern das ist ja auch meine Innenwelt, die ich versuche zu erklären.
Und Ihr Berufsbild hat mit Konflikt zu tun.
Ja.
Das erleben Sie ja jeden Tag im Kleinen.
Ja. Und dann möchte ich natürlich, ich möchte nicht, natürlich schön, wenn jemand sagt, oh, tolles Buch oder so. Und wenn jemand sagt, scheiß Buch, dann weiß ich, okay, den habe ich getroffen, der hat es nötig. Das, was ich mir wünsche, ist, dass jemand sagt, Mensch, da lese ich oder höre ich etwas, das will mir was sagen, damit muss ich mich beschäftigen. Ich habe schon damals, mein erstes Buch mit dem Gefühlsstau war eine Reaktion, dass mir Menschen gesagt haben, ich habe 10 Seiten gelesen, dann habe ich es vor Zorn in die Ecke geworfen und dann nach ein paar Tagen wieder weitergelesen. Da habe ich das ist jetzt richtig. Mhm. Ja?
Ich finde das Buch insofern auch ein schöner neuer Part zu Die Liebesfalle, was ich auch für ein sehr starkes Buch halte, weil man daran ablesen kann, wow, das hatte wieder mit der eigenen, wie stark ich reinszeniere. Ich habe versucht, so lange von meinen Eltern umzugehen, dass ich am Ende im Kreis lande. Ja. Ist total interessant. Ja. Da spricht ja jeder aus eigener Erfahrung. Eine allerletzte Frage an Sie, Hans-Joachim Maas. Brauchen wir direkte Demokratie?
Ja. Ja. Ja, ich kenne auch die Argumente dagegen. Ja, direkte Demokratie wäre erstmal ein Schritt aus dem Demokratiespiel heraus. Aber wir müssten uns dann auch mehr um den Menschen kümmern. Ne? Also wenn ich davon ausgehe, dass die meisten Menschen verschiedene Art und Weise entfremdet sind, ja, dann verstehen die dann natürlich auch Demokratie aus ihrer Entfremdung. Also da sind wir wieder beim Thema, direkte Demokratie brauchte auch ein besseres Verhältnis für die Kinder, ne, dass sie wirklich demokratisch erleben und also in dem Sinne ich auch das Problem und du auch richtig, ja. Also das müsste dazugehören, also dass wir begreifen, dass wir Menschen brauchen, denen geholfen wird, die ermutigt werden, die in ihrer frühen Kindheit so behandelt werden, dass sie wirklich Demokraten sein können, in dem Sinne.
Das ist also ein Prozess.
Ja.
Herr Maas, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Gerne.